möchte uns heute eine Bibelstelle lesen, die in diesen Tagen sehr viel gelesen wird. Wir wissen ja, dass die, oder was heißt die Christenheit, die gibt es ja nicht in dem Sinne, sagen wir mal vorsichtig, das, was von ihr noch übrig ist, dass hier in gewisser Weise dann eben an diesem Termin 24., 25. Dezember Weihnachten gefeiert wird. Es gibt auch viele christliche Gemeinden, vor allem auch von die im Osten waren, die diesen Tag ganz normal feiern, wie es eigentlich üblich ist in der Tradition. Auch die Amerikaner sind da sehr stark. Ich denke, es ist bekannt, dass wir an und für sich hier, nachdem die Bibel nichts sagt, auch nichts tun. Und wir wissen auch, dass viele heidnische Elemente da sind, die wir also rigoros ablehnen. Das möchte ich betonen, bevor ich hier weitergehe. Aber es ist manchmal auch falsch, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Das heißt, sich mit diesen Tatsachen nicht zu beschäftigen. Und zwar, ich möchte heute trotzdem jetzt diese Stelle lesen von der Geburt Jesu. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich denke, dass wenn man diese Stelle versteht, dass man für das geistliche Leben ein paar ganz entscheidende Punkte bekommt. Und zwar, ich lese uns Jesaja 9, Abvers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohner des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Lass weiter ab 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Wir haben in der Heiligen Schrift gewaltige Prophetie auf das tausendjährige Reich, wo zum Beispiel der Messias, der Erlöser Israels, mit eisernem Zepter die Heiden weiden wird. Und jetzt kommt das große Problem, das die Juden hatten, und dieses Problem haben wir leider auch. Und zwar, das ist in der Bibel bei den 10 Gebote. Dort sagt nämlich Gott ganz klar, du sollst dir kein Bildnis machen. Und er meint natürlich nicht nur, dass man keine Götzenstatue aufstellt, das tun wir ja nicht, aber das Bildnis geht noch tiefer, dass ich mir gar kein eigenes Bild von Gott mache und keine eigene Gottesvorstellung habe. Und hier haben wir jetzt etwas, das war für die Juden ein Ärgernis. Sie konnten nicht akzeptieren, dass ein schwaches Kind geboren wird und dass das der Erlöser sein sollte. Sondern sie haben erwartet, dass hier nicht der sanftmütige, von Herzen demütige Erlöser kommt, sondern sie haben erwartet, dass jemand die Römer mit eisernem Besen aus Galiläa und Judäa hinausfegt. Und wenn da einer aufgestanden wäre, der dann später aufgestanden ist, Bar Kochba, ein falscher Messias, ein falscher Christus, 135 nach Christus, dann sind sie in Scharen, sind sie ihm nachgelaufen und waren bereit, auch sich töten zu lassen, Märtyrer zu werden. Aber das Problem war einfach, Gott hat einen anderen Plan. Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass Gott einen sogenannten Ratschluss der Ewigkeiten hatte. Das heißt, bevor es irgendetwas gab, was wir mit Zeit bezeichnen, hatte Gott der Vater mit seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus bereits diesen Plan der Erlösung beschlossen. Es war ein feststehender Ratschluss und da gehörte dazu, dass sein Sohn Mensch werden sollte. Steinig für das Jüdische war das vollkommen inakzeptabel. Aber was will ich damit sagen? Dass Gott trotz dieser gewaltigen Prophetie etwas tut. Und er entschließt sich zu etwas. Und das wirkt aus bis ins Jahr 2003, demnächst 2004. Und zwar, er entschließt sich in seiner Allmacht und in seiner Gewalt als letzte Institution in diesem Universum, dass er seine Erlösung, das gehört zu diesem Ratschluss, diese Erlösung, die durch Jesu Blut dann geschah, dass er sie geschehen lässt in aller Schwachheit. Das heißt, Gott benutzt den Kanal der Schwäche, um die Erlösung zu bringen. Und das ist etwas, was dem religiösen Menschen völlig daneben geht. Es geht dem religiösen Menschen völlig dagegen. Das will er nicht. Er sucht immer letztendlich, ohne es zu wissen, sucht er die Stärke des Fleisches. Das ist normal. Aber hier wählt Gott ausdrücklich einen Weg. Er nimmt ein Kind, ein zerbrechliches Kind. Er lässt seinen Sohn, natürlich durch ein Wunder, dieser Jungfrauengeburt, durch den Heiligen Geist gezeugt. Lässt er aber einen wirklichen Mensch gebären mit aller Schwachheit. Und sofort setzt die Finsternis ein. Herodes versucht, das Kind zu töten. Das heißt, das Kind ist sofort in seiner Schwachheit Gefahr ausgesetzt. Und trotzdem geht Gott diesen Weg. Das heißt, er wählt zu der Erlösung den Weg der Schwäche. Und das will der Mensch nicht wahrhaben. Und du findest immer mehr Gläubige, das sind Kraftbrotzen, Kraftmeier, Entschuldigung der Ausdruck, die laufen drum und lassen wilde Sprüche von sich, haben aber in der Tiefe das Evangelium nie im Leben begriffen, selbst wenn sie bekehrt sind. Sondern die Bibel sagt hier etwas, hier geht es über einen Weg der Schwäche. Ich möchte noch ein paar Stellen dazu lesen, bevor wir zum Eigentlichen kommen, was es nämlich für uns bedeutet, wenn Gott diesen Weg der Schwäche geht. Dann ist ja wohl auch die Erlösung ein bisschen anders zu sehen. Und zwar Micha 5, die ersten vier Verse, von vier nur der erste Teil. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Dessen Hervorgehen, das Wort steht in der Mehrzahl, man könnte also auch übersetzen, dessen mehrmaliges Hervorgehen, auf jeden Fall in der Mehrzahl, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sich hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israel zurückkehren. Er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden sicher wohnen, denn er wird groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Und hier bringt er die direkte Prophetie, die sich dann in letztendlich Lukas 2 erfüllt hat. Er sagt wiederum, es wird durch eine Geburt geschehen, durch Schwachheit, durch ein kleines Kind, das dann zum normalen Menschen heranreift. In Wirklichkeit ist das aber der Erlöser, der den Frieden bringen wird. Aber es ist doch höchst erstaunlich, dass Gott nicht hier, weiß nicht wie viele Legionen Engel aufmarschieren ließ und dann den Sohn durch ein übernatürliches Wunder, es war es ja, aber durch noch übernatürliches Wunder, so dass alle Herrscher dieser Welt erzittert wären und zusammengebrochen wären und Angst bekommen hätten. Und dass dauernd Legionen von Engeln sichtbar geworden wären in jedem entscheidenden Punkt, die der Herr Jesus geschützt hätten. So wären wir vorgegangen. So ist der Mensch. Was macht Gott? Es ist unfassbar. Er lässt seinen Sohn auf dieser Schwachheitsschiene, das war der Ratschluss der Ewigkeiten, heranwachsen, sogar so extrem, ich sage ausdrücklich das Wort extrem, dass er seinen Sohn nach Ägypten fliehen lassen muss mit den Eltern. Das heißt, er wählt nicht den Weg der Konfrontation, auch der geistlichen Konfrontation, sondern er wählt sogar den Weg, dass er ihn fliehen lässt. Er nimmt die natürlichen Dinge, so wie der Ratschluss war. Er war ein normaler Mensch. Er musste als Mensch Blut vergießen, als Erlöser. Also lässt er ihn auch ganz normal auf dieser Schwäche-Schiene heranwachsen. Mit allen Risiken. Scheint unverständlich. Man fällt meistens auf die andere Falle rein, weil man sich nicht vorstellen kann, dass Gott diesen natürlichen Weg geht. Warum gehe ich bis zum Herrn Jesus zurück? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich immer mehr Gläubige sehe, die auf der einen Seite rechtsextrem, ausdrücklich rechtsextrem, in ein überzogenes Christentum hineingehen, was mit dem Evangelium nichts mehr zu tun hat. Auf der anderen Seite sehe ich immer mehr Gläubige kaputt gehen und verzweifeln, weil sie diesen hehren Ansprüchen, die sie immer wieder sehen, nicht gerecht werden. Dann werden sie zwischen diesen Fronten zerrieben und gehen kaputt, obwohl Gott was ganz anderes wollte. Er wollte den Weg des Natürlichen, er wollte Erlösung, die der Mensch in seiner Schwachheit 100% erschließen kann. Und um das geht es mir heute Morgen. Er hat diesen Weg der Schwäche gewählt. Und diesen Weg der Schwäche, den nimmt er auch und benutzt ihn sogar, dass die Erlösung wirken kann. Das ist das Ziel, das heute Morgen zu erkennen. Ich möchte es aufzeigen in kleinen Schritten. Aber zuerst nochmals. Der Erlöser kommt als Kind, der Weg der Schwäche. Gott benutzt alles Natürliche, er lässt ihn fliehen. Er macht alles so natürlich. Er versteckt ihn so, dass sie gar nicht wisset, bis er im Tempel sitzt mit 12 Jahren, dass hier wohl ein besonderes Kind ist. Gott macht es ganz still und heimlich. Auf einem ganz natürlichen Weg. Auf einem Weg, der risikoreich ist. Der die Schwäche des Menschen voll berücksichtigt. Hesekiel 34, 11 bis 15. Er schimpft vorher über und rügt sie massiv, diese falsche Hirte, und er tadelt sie und gibt ihnen wirklich, wirklich das Gericht Gottes zu bedenken. Und dann kommt er und sagt, denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und will mich ihrer annehmen, wie ein Hirte seine Herde zusammensucht, an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden, an dem Tag des Gewölkes und des Wolkendunkels. Vers 15. Ich selber will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen, das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und jetzt kommt plötzlich eine ungeheure Botschaft. Jetzt heißt es, dieser in der Schwachheit geborene Erlöser wird einen Weg gehen, wo er das Schwache nicht auch noch niedermacht, sondern wo er hingeht und das Schwache praktisch stärkt, wo er das Verwundete verbindet, wo er die Verscheuchten, die Erschreckten wieder zurückholt. Das ist das krasseste Gegenteil von Sekte und von Religion, was man sich vorstellen kann. Die Religion und die sektierische geht immer auf den anderen Weg. Da hast du immer eine Elite, immer einen abgeschlossenen Zirkel. Da musst du dazugehören. Das sind fast Einweihungsriten. So weit geht es. Gott sagt was ganz anderes. Er sagt, dieser Hirte wird sich der Schafe annehmen. Jetzt kommen wir weiter. Wenn wir Lukas 2 ansehen, dann kommt eigentlich was Erschreckendes. Dass Gott so weit gehen konnte, Lukas 2, Vers 7, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, denn für sie war kein Raum in der Herberge. Das heißt, wenn man das jetzt mal anguckt, dann sieht man etwas Erschreckendes. Er muss in einen Stall. Ja, warum muss er in einen Stall? Er muss in den Stall, weil er der Hirte ist. Er geht in den Stall, weil er zu den Schafen gehört. Schon in der Geburt zeigt Gott an, das wird der Hirte sein. Das wird der sein, der sich um die Schäflein kümmert. Drum geht er letztendlich in den Stall. Drum liegt er in die Krippe. Und ich habe das von einem Judenchristen. Ich kann es nicht beweisen. Aber ich sage mal, was der sagt. Der sagt, diese Tücher, die da drin waren, das waren letztendlich Tücher, die man zu der Beerdigung benutzt hat. Das heißt, der Herr Jesus ist nicht in Windeln gewickelt worden, sondern in Leichentücher. Um von der Sekunde seiner Geburt anzuzeigen, er wurde nur geboren, um zu sterben, um dieser Hirte zu sein. Aber wiederum, hochinteressant, in der Krippe, im Stall, ein Weg der Schwäche. Und dann aber zeigt Gott doch, um zu zeigen, dass hier wohl was anders ist, als dann die Engel sich offenbaren und zeigen und sagen, hier ist der Retter geboren, der Christus, der Erlöser, der Messias. Vers 14, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Die Bibelstelle ist so schwer zu übersetzen, wir haben über keiner Stelle so gebrütet wie über der. Aber es ist wahrscheinlich so, dass die Bibel das nicht meint, dass sie sagt, und die Menschen des Wohlgefallens, für die ist dieser Erlöser. So übersetzen nämlich fast alle. So, es ist wahrscheinlich was völlig anderes gemeint, nämlich, dass unter den Menschen Gottes Wohlgefallen ist, nämlich Jesus, der Herr, der Erlöser. Und hier aber wieder das Gleiche. Er sagt ihnen praktisch, und wem sagt er es? Er sagt es nicht den Königen, er sagt es nicht der Elite, er sagt es Hirten. Es geht um die Schafe, um die Schwachen, um die Erlösungsbedürftigen. Drum kommt drinnen Stall, drum kommt drinnen Krippe, drum kommt die große Offenbarung Gottes, kommt zu den Hirten, zu denen, die Schafe hüten. Die Hirtensäle, das sind die, die Gott sucht, auch in der Erlösung. Und er geht hier hin und sagt, dort, genau dort, in dieser Erniedrigung, in dieser Schwäche, wird die Herrlichkeit sich offenbaren. Und die Bibel geht noch viel weiter. Ich werde es nachher sehen. Wir müssen einfach mal feststellen, für wen ist eigentlich Jesus gekommen? Und hier fängt der Problem an, nach der Bekehrung. Für wen ist er denn gekommen? Matthäus 9, Vers 13. Er sagt hier, Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Vorher sagt er nämlich, die Starken brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Der Herr Jesus kam für die, die von der Sünde krank sind. Er hätte doch gar nie kommen müssen für die Frommen. Er hätte nie für den Pharisäer kommen müssen. Er hätte auch für manche Gläubige gar nicht mehr kommen müssen, weil sie so edel sind und inzwischen so in ihrer, sagen wir mal, Eisheiligkeit zu Hause sind, dass du mit ihnen nicht mehr normal reden kannst. Also das war, jetzt sage ich, keine Theorie. Das ist äußerste Erfahrung. Aber es hat tief einen Hintergrund, dass mit diesem Ratschluss Gottes über die Schwäche zu offenbaren, über die Schwäche zu erlösen und die Schwachen aufzunehmen, die Schwachen zu retten, da haben wir das verwirft. Mir haben wir sogar noch beigebracht, als ich zum Glauben kam, dass erst, wenn ich mich radikal bekehre, mein Leben vollständig aufräume und wirklich, ich sag's einmal, diese religiöse Leistung bringe, dass dann die Heilsgewissheit sich einstellt. Mir hat niemand gesagt, dass der Jesus mich elender, kleiner, arme Sünder aus Gnade, zu meinem freien Willen zu schlüssen, der Sekunde, wo er mein bußfertiges Herz sieht, annimmt und mich erlöst. Als ich mich bekehrt habe, ich bin aus dem Waschraum der Bank raus, bin rauf und hatte sofort Heilsgewissheit. Dass die nachher verschüttet wurde, das hat mit dem zu tun gehabt, mit diesem Unsinn. Aber Jesus ist gekommen für die Schwachen, für die, die wackeln, für die, die letztendlich nicht können, die nicht so religiös sind, die nicht so stark sind, die nicht so edel sind, die nicht so hilfreich sind, die nicht so gut sind. Das ist keine Empfehlung, aber guckt euch einmal die Zeugen Jehovas an. Du findest bei kaum einer Gruppe so viele anständige, edle, bürgerliche, nette Menschen. Du findest auch bei keiner Gruppe so wenig Erlöste, nämlich gar keine, nach meiner Erkenntnisstand. Du hast lauter Leute, die eigentlich gar nicht wissen, was Wiedergeburt ist, die gar nicht wissen, was Bekehrung ist. Wenn einmal einer da tatsächlich drunter reingeraten ist, dann bin ich überzeugt, kommt er raus. Aber er kann sich nicht halten als Wiedergeborener. Das heißt, du hast hier Gruppen, die die Erlösung ablehnen, und zwar radikal. Warum? Weil sie so gut sind. Und wir müssen einfach sagen, er ist für die Kranke gekommen. Matthäus 11, 28. Es ist auch interessant, dass der Jesus diese Bibelstelle massiv im Evangelium für die Juden in Matthäus schreibt, weil dort war die Hauptgefahr von den Pharisäern. Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wiederum sagt er, kommt her, nicht die Elite. Nicht der Pharisäer, der sich an die Brust klopft und sagt, ich bin zum Glück nicht wie dieser Sünder, sondern so wie der Sünder, sei mir Sünder gnädig. Und in dem Moment sieht man hier etwas, das ist hochinteressant, wenn man sich das näher ansieht. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und sobald eine arme, schwache Seele kommt und die Erlösung begreift, dann passiert etwas. Ich behaupte heute Morgen, dass der Starke von der Erlösung in der Regel nie die Fülle erleben kann und in der Regel nie absolut echt bis zur letzten Konsequenz durchbrechen kann. Es kann der Starke nicht, behaupte ich. Ich beweise es nachher. Wir müssen zuerst runter von diesem hohen Ross. Und wenn Weihnachten in dem Sinn sieht, dann habe ich nichts gegen Weihnachten. Schwäche. Dass er mir richtig versteht. Er kam zu den mühseligen und beladen. Was sagt denn hier die Bibel? Er sagt hier praktisch, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Eine bestimmte Form der Nachfolge und eine bestimmte Form der Religion kommt aus der Unruhe einer religiösen Seele und nicht aus dem Glauben. Und das ist auch das, wo die Leute dann killt. Die werden kaputt. Die es tun, vielleicht nicht so schnell, aber die drumherum. 1. Korinther 1, 26. Es ist dramatisch. Ein Weg der Schwäche beim Erlöser. Ein Weg der Schwäche bei der Erlöste. Es geht ja ganz, ganz unserem Hirn zuwider. Seht doch eure Berufung. Es kommt das, was Gott praktisch benutzt für seinen Dienst. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder.
Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um die Starken zu Schanden zu machen. Ich lese uns nachher eine Stelle aus dem 1. Korinther 12. Und da steht glasklar drin, die im Reich Gottes vorne dran stehen und die Gott nimmt, um mit ihnen zu kämpfen, sind in Wirklichkeit, menschlich gesehen, die Schwachen. Es geht euch nicht in den Kopf frei. Ihr müsst mal hingucken. Er sagt hier, was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Guckt einmal die Kirchgeschichte an. Was hat Gott für Männer genommen? Der größte deutsche Missionar war Samuel Heppich. Er war so sprachunbegabt, er hat das Hebräisch nicht in seinen Schädel reinbekommen. Da habe ich Verständnis. Er hat das Hebräischbuch im Wasser versenkt. Hat gerufen, biblisch war er zumindest stark, auf dass du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht, hat's versenkt. Dann ging er zum Komitee und hat gesagt, ich kann nicht. Nach menschlicher Messer disqualifiziert, so ist der Mensch, auch der Preuße vor allem, disqualifiziert, du hast die Ausbildung nicht gemacht. Und dann ließen sie ihn doch gehen, sie haben gemerkt, da ist etwas. Und dann wurde er der größte Missionar, den Deutschland nach meinem Messer jemals hatte auf dem Missionsfeld. Ein von Gott berufen, aber ein Mensch, der unheimlich Schwachheit, auch Marotte hatte, einseitig war. John Wesley, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, seine Frau hat ihn verprügelt, hat ihn an den Haaren durch die Stube geschleift und viele sagen, das war der Grund, warum er so viel unterwegs war. Jetzt wird, so wird gesagt. Er war ein Mann von Gott, aber war vielleicht noch mehr unterwegs, weil das war. Aber versteht ihr, so ein Mann, du musst doch sagen, bring zuerst dein Leben in Ordnung, guck zuerst, dass da alles läuft, guck zuerst, dass deine Frau pariert, vorher darfst du nichts tun. So würden wir vorgehen. Ich könnte euch Beispiele sagen ohne Ende von großen Gottesmännern. Wenn ihr die Biografie lest, man schreibt ja immer bloß die schönen Dinge rein. Man schreibt die anderen Dinge oft gar nicht rein. Aber ich möchte euch nicht ausführen, das wäre mal im Privatgespräch. Wenn ihr mal seht, was da alles gelaufen ist, was ich nur weiß von den Großen, dann muss ich sagen, Gott nimmt tatsächlich die Schwachen. Die hatten alle irgendwo ihre Schlagseite. Das Nächste. Aber hier sind wir ganz klar, nicht das, was vor der Welt hoch ist. Das heißt, du kannst Gott nicht berechnen. Gott sucht raus, wen er will. Und wenn er jemand rausgesucht hat und den begabt und den mit dem Heiligen Geist salbt, dann ist das zu akzeptieren. Das ist der Weg Gottes der Schwäche. Muss man einfach sagen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst. Wir waren vor Jahren als Gemeinde in der Schweiz bei der IABC-Konferenz. Wir kamen zu spät, wenn ihr euch erinnert. Und dort waren ein paar hochkarätige Leute, die vom Namen her strahlende Leute waren. Da war aber ein Mann, den haben wir nicht gekannt, der heißt Stuart Olliott. Kein Mensch hat den gekannt. Und wir haben nur gedacht, ha, ja, na, hören wir uns halt an. Wir sind einfach reingeguckt, haben nicht immer gekannt, was passiert. Da war ein Mann von Gott gesalbt. Äußerlich, ich habe euch den Mann gesehen, aber ich denke, das wird lustig. Der Mann hatte einen Anzug an, der war mindestens 40 Jahre zu spät dran. Völlig altmodisch angezogen. Hornbrille. So ist er da gestanden, hat die Schulter zusammengezogen. Ich hatte einen Schock. Ich habe gesagt, ja, wie soll das gehen? Jetzt geht die Konferenz los. Da hat der Mann angefangen. Nachdem der drei Sätze gesagt hat, hast du gedacht, der Starkstrom ist eingeschaltet in dieser Halle. Der Mann hatte eine Vollmacht, das Wort Gottes zu verkündigen, wie ich es in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Nach 2 Minuten hat es überhaupt nicht mehr interessiert, was der anhatte. Ob der Hornbrille aufhatte, ob seine Gestik, Mimik wirklich rhetorisch wunderbar war, hat niemand in der Halle mehr interessiert. Der Mann hat gepredigt, ich habe sowas in meinem Leben nie mehr gehört. Er hat ein Thema gehabt, das war auch nicht besonders reißerisch. Er hat gesagt, warum predigt Paulus? Man predigt überhaupt. Dann hat er das Evangelium erläutert in einer Art und Weise, ich habe sowas noch nie gesehen. Als der Mann Amen sagte, ich saß nur noch auf 2 Zentimeter vom Stuhl, die ganze Verkündigung, habe ich gesagt, können wir heimgehen. Weil ich tief überzeugt, ich habe gesagt, alles gesagt, jeder, der jetzt kommt, sieht nur noch schlecht aus. Und dann kamen die Großen. Die haben nicht bloß schlecht ausgesehen, ich habe mich geschämt für sie. Das ist der Unterschied gesehen zwischen großen Namen und von Gott gesalbt. Gott nimmt die, die letztendlich vor der Welt nicht sind. Wir haben ihm nicht reinzureden. Gott wählt bewusst den Weg der Schwäche. Aber wir müssen das einfach nüchtern sehen. In Apostelgeschichte 20, 35. Ich denke, das ist eine wichtige Sache. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll. Eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das heißt, der Herr Jesus kümmert sich ganz speziell um die, die mühselig beladen sind, die mit der Sünde Probleme haben, die schwach sind, die nicht sind vor der Welt. Genau das, wo normalerweise sich niemand drum kümmert. Darf ich mal ganz deutlich werden, falls jemand irgendwo diese Spielereien nicht durchschaut. Warum lehnen wir zum Beispiel etwas wie Willow Creek radikal ab? Da sagen sie, oh, du bist böse, die erreichen doch die Leute, da bekehren sie auch durch Menschen. Ich lehne es aus einem ganz einfachen Grund ab. Es gibt dort einen sogenannten Unchurched Harry, das heißt den unkirchlichen Harry. Die sind hingegangen und haben gesagt, welches Klientel ist für uns interessant? Welche Personengruppe ist für eine Gemeindebewegung interessant? Das heißt, wer ist einigermaßen gebildet? Wer hat einigermaßen Geld? Wer ist einigermaßen auf dem Niveau, das wir uns vorstellen? Und haben sie einen Mustermensch entwickelt, wie früher die Deutschen den Otto-Normalverbraucher nach dem Krieg, die Ältere wissen das noch, wer das war, und sind dann hingegangen und haben aufgrund von diesem Mensch ein spezielles Programm gebastelt, um genau das Klientel zu erreichen. Gebildet, Geld, bürgerlich, angenehm, fromm. Und ja, die kriegen sie natürlich auch. Aber das ist ein Gräuel, weil das ist das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Er sagt hin, geh hin an die Hecker und Zäune und lade nicht deine Nachbarn ein. Lade nicht die ein, die dir das vergelten können. Sondern hol Krüppel, Kranke, Arme, Lahme, hol das, was nichts ist vor der Welt. Und das ist das Klientel. Das ist die Gruppe, für die ich gekommen bin. In Schwachheit kommt ein Erlöser, um die Schwachen zu erlösen. Das muss uns klar sein. Und das ist auch Weihnachten. Nicht dieser Kult, der da getrieben wird. Sondern er kam für die Schwachen. Er kam für die Mühseligen und Beladenen. Aber jetzt müssen wir uns das angucken. Was ist mit dem Mensch los? Warum ist der Mensch in der Regel so ein schwaches Geschöpf? Warum ist auch der Gläubige, der Wiedergeborene, manchmal in solchem Elend? Das hat Gründe und die muss man durchschauen von der Bibel her. Wenn man die noch durchschaut, geht man in die Falle. Matthäus 26, 41 sagt der Herr Jesus, das ist die Elite der Jünger am großen Kampf in Gethsemane. Und er sagt hier, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. In 1. Mose 6 steht, dass der Mensch an und für sich Fleisch ist. Der ist aus Fleisch geboren und besteht aus Fleisch. Und gleichzeitig sagt 1. Mose 6, alles Fleisch hat seinen Weg auf Erde verdorbt. Das heißt, die Schwäche, unsere Schwäche, sitzt im Fleisch, in der Sünde, im Sündenfall. Dort sitzt es drin, dass jeder Mensch praktisch mitbekommen hat, es hat jeder mitbekommen, ein Paket der Schwäche. Das heißt, dieses Fleisch, diese Sünde ist ja nicht für sich das, was die Schwäche auslöst. Und die Schwäche kann wiederum zu weiterer Sünde führen. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Das heißt, der Mensch ist weit wundgeschossen. Er ist angeschlagen von der Sünde. Und jetzt entwickelt er Schwäche. Er ist nicht dieses Geschöpf, wie man sagt, die Krone der Schöpfung. Er ist die Krone der Schöpfung, aber, ich sage mal so, massiv beschädigt. Wenn man Jesaja 33, 24 sieht, dann sieht man wieder etwas. Wie Gott hier einen ursächlichen Zusammenhang zwischen diesen Dingen herstellt. Zwischen Schwäche, Sünde und Erlösung. Er sagt hier, kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. Also was ist die Bedingung für Stärke? Dem Volk, das darin wohnt, wird die Sünde vergeben sein. Umkehrschluss, wenn die Sünde nicht vergeben ist, dann bin ich schwach. Ist Sünde im Raum, im Hintergrund, dann bin ich automatisch schwach. Ist aber die Sünde vergeben, bin ich automatisch stark. Das heißt, hängt alles mit Sünde zusammen. Das ist das, was man nicht sehen will. Man nimmt oft die Schwäche als Alibi, aber in Wirklichkeit ist der Grundansatz jeder Schwäche Sünde. Sprüche 24, 10. Ich möchte einfach kurz einen Abriss aufzeigen, wo das herkommt, um dann zu der Erlösung der Wiedergeborene zu gehen. Ich sage ausdrücklich zu der Erlösung der bereits Erlösten, der Wiedergeborenen. Sprüche 24, 10. Zeigst du dich schlaff am Tage der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. Jetzt kommt das Nächste. Du spürst als normaler Mensch, als Wiedergeborener, diese Schwäche in der Regel nicht. Es sei denn, es kommt drauf an. Also ich sage es euch ganz ehrlich, ich erzähle es mal, dass da ein bisschen diese hehre Sicht da wegkommt. Am Donnerstag nach der Beerdigung, und ich habe immer noch eine Schwachstelle,
Ich passe einfach danach nicht auf.
Ich passe immer davor auf.
Ich passe gern danach nicht auf, wie der Elia, und lass dann Schulter hängen und sage, ist okay, jetzt ist rum.
Da muss ich zum Zahnarzt. Ich hatte die vollkommene Überzeugung und das feste Wissen, Routine wie immer, wie es in den letzten Jahren war, da tut dir gar nichts.
Und plötzlich fängt er komisch zu werden, schreit nach der Sonde. Ja, das war mir ganz verdächtig. Es stellt sich raus, zwischen Zahn, hinterer Plombe, war schon durchgefault bis, er sagt, ein Zehntel Millimeter vor der Wurzel.
Und mein Zahnarzt, wenn der was macht, er hat schon zu mir gesagt, die Maschinen sind alle ausgefallen, es stört überhaupt nicht, heute machen wir es nach der Altväterweise, jetzt mit der Hand gemacht.
Also wenn er dran ist, dann regelt er das.
Und genauso hat er das wieder gemacht. Ich saß eine Stunde schweißgebadet in dem Stuhl drin. Der hat mich wirklich kuriert.
Genauso habe ich mir einen Arbeit vorgestellt, wie man sich entspannt. Dann musste ich noch zum Physiotherapeut wegen meiner kaputten Schulter. Dann bin ich dahin marschiert. Die Lippe ist nur runtergehängt vor der Narkose. Ich habe immer so Nachwirkungen. Ich war fertig, ich war am Ende. Und dann hat mich mein Physiotherapeut überlistet. Die müssen ja wahrscheinlich, ich verstehe bis heute nicht warum, aber aus abrechnungstechnischen Gründen hat er mich einfach schnell unterschreiben lassen. Und wo ich dann unterschrieben hatte, hat mich überrumpelt. Aber ich bin selber schuld, jetzt wissen müssen. Habe ich dann gesehen, das Datum war immer leer, das war mir klar. Er hat sogar noch gesagt, dass ich abrechnen könnte, jetzt eigentlich klingeln müsse. Jetzt sage ich es einmal vorsichtig. Wäre die Beerdigung nicht gewesen, wäre ich nicht beim Zahnarzt gewesen, hätte ich mir vergegenwärtigt, dass die liebe Kollege und Bursche das alles so machen, da wäre ich eiskalt. Hätte ich mich innerlich gewappnet, hätte gesagt, so, jetzt kannst du kommen. Jetzt sag, unterschreib, was dann passiert. Aber es war halt nicht so. Es war gerade anders. Ich habe gewackelt. Dann hat er mich überrumpelt. Wo ich raus bin, habe mich geschämt wie ein Hund. Ich habe sie bloß vor Gott, sondern ich habe meinem Bruder das nochmal, habe überlegt, soll ich was machen. Aber es ist einfach so, es wird Dinge geben in meinem und deinem Leben, da wirst du überrollt werden, da wirst du überrumpelt werden, da hast du keine Chance. Wisst ihr, jetzt kommt das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir Heuchler werden, wenn wir plötzlich sagen, mir passiert es nicht, mir nicht. In dem Moment, wer seine Sünde bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit empfangen. In dem Moment, wie man sowas, braucht nicht beichte katholisch, dass man uns richtig versteht. Es hat gereicht, dass ich es vor der Herrn gebracht habe. Ich erzähle es mal ganz offen. Wisst ihr, diese Schwächephase, die hat die Gründe, die kann ich analysieren, da kann ich dir eine Abhandlung drüber schreiben. Das nützt überhaupt nichts, wenn es nächstes Mal die gleiche Situation kommt, da bin ich eventuell in die gleiche Falle, wenn ich mich gleich, ich sag mal, naiv benehme. Das heißt, die Schwäche ist einfach da. Es hat mit willentlich Sündigen nichts zu tun, sondern wirst überrollt. Es hat manchmal mit Feigheit zu tun, mit Lethargie, mit Schwäche des Fleisches, mit Faulheit, mit Unbequemsein. Es kommt jetzt gerade, wo ich entscheiden sollte oder was sagen sollte, wo mir es nicht recht ist. Aber jetzt müssen wir einfach mal etwas feststellen. Jeder Mensch hat es per System. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wenn sich einer bekehren sollte, dann schießt der Teufel. Dann macht er alles, dass er sich nicht bekehrt. Dann wird er krank. Bei meiner Kollegin, die hat ein uneheliches Kind gehabt, hat nur einen Wunsch gehabt, dass sie jemand heiratet. In dem Moment, wie sie sich hat bekehren solle, kam der Bewerber und sie hat ihn geheiratet. Das ist heute die unglücklichste Frau, die ich kenne auf der Welt. Das heißt, der Teufel wird immer dafür sorgen, dass wenn du schwach bist, dass du geistlich ausgeschalten wirst. Wenn jemand sich bekehren sollte und der ist geistlich in so einem Zustand, wo er erweckt ist, dann wird der Teufel alles tun, dass die Schwäche aufflammt, dass nicht zur Bekehrung kommt. Darum ist eine Bekehrung immer noch ein Wunder Gottes. Wenn Gott diese Widerstände überwindet, es kommt zum Durchbruch. Aber auch bei uns Gläubigen ist hier ein Riesenproblem. Wir haben das Gleiche am Hals. Wenn wir es uns einmal angucken, Römer 7, der große Paulus, dieser Mann, der sagte, er hat Offenbarungen direkt von Gott, die kein anderer hat. Er hat das Evangelium nicht gelernt, sondern Gott hat es ihm selber geoffenbart. Dieser große Erlöser, der letztendlich für die Heide gilt, der wurde dem Paulus geoffenbart. Er hat erkannt, dass dieser Erlöser für die Heiden ist. Er war der Apostel der Heiden, der das bekannt gemacht hat. Er hat diesen großen Erlöser offenbaren dürfen. Ein Mann, könnte man sagen, das Werkzeug Gottes. Aber was schreibt der Mann? Das ist ja eine Katastrophe. Das hat manche von diesen überfrommen Gläubigen dazu bewegt, dass sie sagt hat, Römer 7 ist vor der Bekehrung. Das ist eigentlich Unsinn. In Römer 7 schreibt der Apostel Paulus, was sich in seinem Fleisch, in seinem Herzen, in seiner Schwäche abspielt. Und er schreibt es in einer bestechenden Ehrlichkeit. Er sagt hier,
Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Vers 18. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz, besser müssen wir übersetzen, das Prinzip vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet oder meiner Einstellung und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und jetzt schreit ein Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und dann kommt Römer 8, dann kommt die Bombe, wo er zeigt, in Christus ist es gelöst. Aber zuerst einmal stellt er fest, die Schwäche ist da. Und er war so schwach, dass er gesagt hat, bei mir hilft nur noch die Entrückung. Könnt ihr euch das vorstellen? Das sagt der Paulus. Er sagt nicht, wann wirst du mir endlich den Sieg geben? Er sagt, wann endlich wird die Erlösung des Leibes geschehen? Und er selber schreibt in Römer 8, dass das die Entrückung ist, die Auferstehung der Toten. Das heißt, hier ist das Feststellen einer Tatsache, dass letztendlich der Mensch mit dieser Schwäche wohl oder übel sich herumschlagen muss. 2. Korinther 13, Vers 4. Wir müssen das lernen. Die Erlösung geschieht über Schwäche. Durch einen Erlöser, der schwach wurde und der noch schwächer wurde. 2. Korinther 13, 4. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. Und jetzt kommt eigentlich ein brutaler Satz, den will man gar nicht wahrhaben. So sind auch wir zwar schwach in ihm. Was heißt das? Ich habe das nie gelesen, immer drüber gelesen. Ich bin schwach, wenn ich in Christus bin? Das muss ich mal vorstellen. Da sagt die Bibel, er wurde so schwach am Kreuz, weil nämlich die Sünde schwächt. Er hat alle Sünde des ganzen Universums auf sich geladen bekommen. Also war er der Mensch, der ein wirklicher Mensch war, natürlich gleichzeitig Gottes Sohn, der aber ein Mensch war, in seiner Menschengestalt, in seinem menschlichen Wesen, der schwächer war als jeder Mensch, der jemals über diesen Erdboden gegangen ist, weil am Kreuz von Golgatha die ganze Sünde und somit die ganze Schwäche auf ihn geladen wurde. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du in ihm bist, bist du in gewisser Weise auch schwach. Das müssen wir noch feststellen, was das heißt. Aber etwas ist schon mal klar. Der Jesus musste ans Kreuz, um hier die Sünde zu tragen, um die Schwachheit zu durchleben, bis in letzte Konsequenz. Und jetzt geht die Bibel immer hin und sagt, Römer 5, wenn sie von der unerlösten Situation spricht, Römer 5, ab 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Das heißt, die Bibel sagt jetzt ganz einfach, sie setzt zwei Sachen gegenüber und sagt, Sünde und Kraftlosigkeit ist dasselbe. Das heißt, der Mensch, der in Sünde ist, der Unbekehrte, ist ein Spielball des Teufels, der spielt mit ihm, wie er will. Und der Gläubige, der im Fleische lebt, der in Sünde lebt, der Gott nicht dient, der nicht in Christus bleibt, ist genauso ein Spielball. Der Teufel hat keinen Einfluss auf ihn nehmen, kann ihn verrückt machen, kann ihn letztendlich zu Sünden verleiten, kann ihn in der Schwäche zur Verzweiflung treiben. Er kann den Gläubigen zur Verzweiflung treiben, wenn man nicht begreift, wie man hier rauskommt. Ich möchte gleich sagen, dass jemand hier nicht erschrickt. Das ist nicht das Ende, sondern das Ende ist Sieg. Ich möchte es betonen. Das Ende ist Sieg, sagt die Bibel ganz klar. Ich möchte es zum Schluss zeigen. Aber hier jetzt zuerst nochmal die Voraussetzung. Römer 6, 19. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Er sagt ganz klar, du kannst klar wiedergeboren sein, du kannst ein Gotteskind sein, da kann alles okay sein, aber du kannst trotzdem schwach sein, weil dein Fleisch schwach ist. Und jeder Gläubige hat Fleisch, also hat jeder Gläubige Schwächen, Anfälligkeiten, wo er kämpfen muss, wo es schwierig wird, das ist normal. Und dieser hehre Gedanke, ein Bruder hat einmal zu mir gesagt, ach Karl Hormann, Ich habe die Ohren voll gejammert, wie dreckig mir es geht. Es war vor Jahren, war Pfingstbewegung. Sagt er zu mir, ach weißt du Karl Hormann, seit 2 Jahren hatte ich keine Anfechtung mehr. Ich sage es mal hart, ich möchte das Leben nicht sehen, was da gelaufen ist. Wenn der Teufel dich 2 Jahre in Ruhe lässt, ist bedenklich. So, und die Bibel geht davon aus, dass es ein Normalzustand ist. Jetzt haben wir Bereiche. Wir haben jetzt gesehen, was in uns absolut schwach ist, ist das Fleisch. Das ist schon mal Fakt. Das Zweite, was in uns schwach ist, ist 1. Korinther 8, 7. Aber nicht alle haben das Wissen, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen der Götzen.
und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch, so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Also er sagt hier, Speiseopfervorschriften, das kann ein Problem sein. Und sagt eindeutig, das Gewissen kann schwach sein. Jetzt kann ein Gläubiger vom Fleisch her zwar schwach sein, kann aber völlig in Christus leben. Das heißt, er hat völlig mit der Sünde gebrochen. Er hat die Erlösung begriffen. Es ist alles okay. Nach links zu der Sünde ist abgeriegelt. Er lebt im Sieg. Kann aber trotzdem eine geplagte Kreatur sein, weil sein Gewissen fleischlich ist, weil sein Gewissen nicht im Heiligen Geist ist, weil sein Gewissen schwach ist und macht sich dauernd verrückt wegen bestimmter Dinge. Ich habe es ja schon oft erzählt, darf ich mir jetzt nochmal erzählen? Es war wie jetzt so Wetter. Kalt. Ich habe mich nur auf eins gefreut, Kaffee. Konferenz. Es war eine große Konferenz. Mein alter geistlicher Lehrer saß mir gegenüber, der hat mich gekannt wie kein Zweiter, der hat gewusst, was ich für ein Wackelkandidat bin. Und da war eine Tasse Kaffee. Er hat auch eine Tasse Kaffee gekettet. Jetzt kam ein weltliches Unternehmer, hat der Zucker geliefert. Da war Zucker drauf mit Sternzeichen. Ich habe das noch gesehen. Ich sehe, jeder hat gewusst, Milch ohne Kaffee und Zucker kann ich nicht trinken. Das ist einfach Gewohnheit. Auf jeden Fall, ich saß da und habe angefangen wahrscheinlich zu zittern. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Auf jeden Fall, an den Blick kann ich mich erinnern. Der Bruder hat mich angeguckt, der ist 7 Köpfe größer wie ich, hat mich angeguckt von oben herab, saß mir gegenüber, hat seinen Blick in meine Pupille gebohrt und dann ist er hingegangen, nimmt den Zucker, ich sehe das heute vor mir, provozierend, vor meiner Nase, packt die Sternzeichen aus, zerknüttelt sie, nimmt den Zucker, lässt sie seinen Kaffee fallen, rührt rum und guckt mich an, sagt bloß einen Satz zu mir: Was geht das uns an? Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe dann die Kraft entwickelt, das Gleiche zu tun. Aber da ist ein Mann gewesen, der hat mich gekannt, der hat gewusst, der Karl Hermann will Gott dienen, er hat mit der Sünde gebrochen, er ist radikal gegen Sünde, aber er hat ein schwaches Gewissen, er ist schwach, er ist eine geplagte Kreatur. Und das war für mich eines der befreiendsten Erlebnisse, das ich jemals gesehen habe. Seither nehme ich jeden Zucker, egal was draufsteht. Da kann jeder Unsinn draufstehen, interessiert mich nicht. Aber ihr versteht, es kann nicht unbedingt das Fleisch sein. Man kann nicht nur schwach sein gegen Sünde, sondern man kann auch schwach sein im Gewissen. Und der Jesus ist nicht nur für die gestorben, die schwach sind bei der Sünde, sondern auch für die, die schwach sind im Gewissen. Er kam für alle Schwachheiten. Und wenn man das jetzt sieht, dann kommen wir zu Römer 15. Ah, das ist schon draus gelesen. Römer 15. Römer 15, 1. Und jetzt kommt ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Geschwister, wir müssen lernen, diese Dinge auf unsere Fahne zu schreiben. Ich lese zum besseren Verständnis von 14 auch den ersten Vers. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Dann Kapitel 15. Wir aber, die Starken, da steht nicht Starken, da steht Adynatoi. Das heißt, da steht, wir, die nicht Starken. Also Unstarken steht da praktisch. Wir, die Unstarken, haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Jetzt geht die Bibel plötzlich hin und sagt, du Gläubiger, wenn du einen anderen Gläubigen siehst, der schwach ist, dann hast du vor Gott her die Verpflichtung, wenn du stark bist, wenn du Sieg hast, die Person zu tragen, ihm oder ihr zu helfen, wirklich einzuwirken, dass diese Schwachheit der Sünde oder des Gewissens weggehen. Das ist ein Gedanke, wo man gar nicht draufkommt. Man denkt immer, beim Dienst hat man immer so hehre Vorstellungen. Da wird ungeheuer Religion entwickelt. Auch bezüglich der Leibesfunktion Jesu Christi. Aber zuerst einmal geht die Bibel ganz nüchtern hin. Und der Paulus schreibt immerhin 2 Kapitel im Römerbrief. 2 ganze Kapitel über das Thema, wo er sagt, wie gehst du mit den Schwachen um? Haust denen jetzt noch eine drauf? Oder holst sie ab? Ich habe manchmal den Eindruck, Geschwister, ihr dürft nicht böse sein mit mir, aber ich habe manchmal den Eindruck, die Starken brauchen viel mehr Seelsorge wie die Schwachen. Die müssen schon Seelsorge schicken. Ich sage jetzt ein Gedicht. Das Gedicht ist anstößig. Es ist nicht von mir. Es ist von meinem alten Glaubensvater. Ich habe mir lange überlegt, ob ich es sagen soll, weil es ist ein bisschen anstößig. Aber ich sage es einfach einmal. Der hat es begriffen. Nachdem er Jahrzehnte in gläubigen Kreisen war, hat er ein Gedicht gesagt. Ich versuche es zusammenzukriegen. Das Gedicht lautet in etwa: Herab, du stolzer Pietist, herab musst du auch ohne Zweifel, er meint das hohe Ross, weil Hochmut nicht im Himmel ist, hochmütig ist der Teufel.
Ein brutales Gedicht. Der hat gesagt, in gläubigen Kreisen bin ich einem Hochmut begegnet, einem Stolz auf Sieg, auf dem Stolz, dass ich nicht schwach bin, auf dem Stolz, dass ich nicht in der Sünde lebe. Das ist der letzte Hochmut, das ist aus der untersten Hölle, es ist teuflisch, das hat er sagen wollen. Muss ich mal vorstellen. Das ist auch der Grund, warum man oft so unbarmherzig ist miteinander. Es kommt daher. Aber Paulus sagt ganz klar, die Unstarken müssen getragen werden von denen, die geistlich stark sind. Wir müssen gleich feststellen, was ist überhaupt geistlich stark? Und wenn wir jetzt weitergehen, sehen wir 2. Korinther 12, 5. Paulus sagt ja, schwach kann auch der Leib sein. Also wir haben drei ganz, ganz massive Bereiche. Wir haben das Fleisch, das heißt Schwäche gegen Sünde. Das ist jemand auffällig. Er geht in Gedanken, Worte und Werke. Er lebt nicht in Sünde. Das ist ein Unterschied. Das führt zum Abfall. Das ist der Tod, in offener Sünde zu leben. Sondern er wird schwach. Er kann nicht die Sünde 100% ausschalten. Er wackelt, auf Deutsch. Schwach. Der andere ist so ernsthaft dabei, Gott zu dienen, dass er wackelt, dass sein Gewissen dauernd zwickt, ihm dauernd Probleme macht. Er ist kein fröhlicher Gläubiger. Er wird nie zufrieden. Er sieht immer noch mehr vor sich, was er nicht erreicht. Und das Dritte, was die Bibel sagt, bei Paulus zum Beispiel, ist die Schwachheit des Leibes. Bei ihm war es ja, so wie man berichtet, steht nicht in der Bibel, aber wie die Kirchengeschichte berichtet, war es ein Augenleiden. Drum sagt er zu einem Galater, ich hätte die Augen herausgerissen und mir gegeben, wenn es euch möglich gewesen wäre. Und jetzt müssen wir etwas sehen. Der Leib kann auch schwach sein, aber ich möchte etwas betonen. 2. Korinther 4, 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht. Geschwister, der geht kaputt. Entschuldigung, darf ich es mal so sagen? Da nützt auch Gesundheitsreform nichts. Da nützt gar nichts. Da kannst du nur noch gesund leben. Das nützt dir überhaupt nichts. So wirst doch der innere Tag für Tag erneuert. Dass dieser Körper zerfällt, das ist normal. Dass Krankheiten da sind, das ist normal. Dass der Körper Schwäche hat, das ist normal. Wisst ihr, von was das abhängt? Es hängt zum Beispiel davon ab, auf welcher Familienschiene du geboren bist. Ich habe zum Beispiel, und da bin ich heute dem Herrn sehr dankbar, ich habe als Kind Allergien gehabt. Ich lag in Tübingen zur Beobachtung mit Bronchialasthma. Ja, woher kommt das? Ich muss nur meine Verwandtschaft angucken, da siehst du, wo das herkommt. Es kommt von meinen Vorfahren. Das heißt, ich habe das geerbt. Und dann hast du zum Beispiel Leute, die haben eine strahlende Gesundheit. Das kommt daher, weil sie es geerbt haben. Das heißt, es gehört zum Menschsein. Das hat geistlich gar keine Bedeutung. Sondern wir müssen einmal feststellen, der Mensch ist anfällig, auch gesundheitlich. Und das ist kein Zeichen von Sünde, wenn jemand krank wird. Natürlich kann man wegen Sünde krank werden. Das ist was ganz anderes. Wenn man das Abendmahl zum Beispiel unwürdig nimmt. Aber Krankheit ist kein Zeichen von Sünde, sondern es gehört zum Sündenfall. Das ist das Los der Menschheit. Also muss ich auch barmherzig sein mit den Kranken. Also ich möchte mal das, also ich möchte es nicht, aber ich möchte es trotzdem vielleicht, dass ihr mal hört, was ich mir am Telefon teilweise abends, wenn ich völlig fertig bin vom Geschäft, was ich mir teilweise stundenlang anhören muss. Was die Leute für Probleme haben. Wisst ihr, was ich am Anfang gedacht habe? Ich habe innerlich die Klappe rumgemacht, habe gesagt, schwätz ruhig. Ich kann nämlich nebenher schaffen, ich kann lesen, ich kann arbeiten und kann trotzdem nur hören, was gesagt wird. Aber ich war innerlich nicht dabei. Bis ich zum Punkt kam, wo mir bewusst wurde, das sind eigentlich die Schwachen. Und du bist jetzt gerade der Einzige, der bereit ist, denen Leute zuzuhören. Du bist jetzt gerade der Einzige, der bereit ist, auf sie einzugehen. Und dann habe ich meine Klappe aufgemacht. Und habe gesagt, also gut. Und es war interessant. Plötzlich hatte ich auch die Möglichkeit, ihnen zu helfen. Und zwar, die Leute sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, wir haben was gemerkt. Komm, und jemand hat gesagt, du sitzt mir gegenüber nicht auf dem hohen Ross. Hab mich geschockt. Ich habe gesagt, wieso, was mache ich? Ich weiß es nicht, ich merke es. Du bist nicht auf hohem Ross mir gegenüber. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Der Mensch ist flach im Fleisch, der Mensch ist schwach im Gewissen und der Mensch ist schwach im Körper. Der Mensch ist rundum ein armseliges, elendes, bemitleidenswertes Geschöpf, über das man sich erbarmen muss. Und jetzt kommt der Paulus und sagt praktisch, was er für ein Programm hat. 1. Korinther 9, 22, er sagt, den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Das heißt, Paulus sagt, ich gehe auf die Ebene drauf. Er sagt nicht, den Schwachen habe ich gesagt, glaub endlich, dass du stark wirst, sondern er hat ihnen klipp und klar gesagt, ich gehe auf deine Ebene und versuche mit dir zu Rande zu kommen. Ich zeige gleich, wie man rauskommt aus der Schwäche. Aber zuerst einmal ist die Schwäche da und dann ist ein Erlöser da, der in der Schwachheit geboren wurde, in der Schwachheit letztendlich ans Kreuz ging und der die Schwachen retten will, der ihnen helfen will, auch den geistlich Schwachen, den Gläubigen. 1. Thessalonicher 5,14. Es muss uns klar sein. Wir meinen euch aber, Brüder, verwandt die Unordentlichen. Das ist okay. Tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen jedermann. Ganz klare Aussage. Wo Lumperei ist, Verwarnung. Wo aber kein Lumperei ist. Wo jemand kleinmütig ist, den tröstet. Wenn jemand schwach ist, nimm ihn an. Merkt ihr was? Ist mir lange nicht aufgefallen. Paulus sagt es auch dauernd in Römer 14 und 15. Scheinbar ist das größte Problem, dass der landläufig Gläubige den Schwachen ablehnt. Ist Hochmut. Er verachtet ihn im tiefsten seines Herzens und sagt, was will denn der? Und Paulus ermahnt die Gläubigen und sagt, nehmt sie an, seid langmütig, egal was ihr habt, kommt ihnen entgegen, versucht sie zu gewinnen, hilf ihnen, dass sie rauskommen aus dem Elend. Römer 6, 6 und 11. Wir haben es vor kurzem in Nürtingen behandelt und es ist mir neu bewusst worden, wie wichtig diese Bibelstelle ist, Römer 6, 6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde aus der Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und jetzt kommen wir zur ungeheuren Tatsache. Und jetzt müssen wir einfach lernen. Ist euch klar, dass der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha eine maßgeschneiderte Erlösung geschaffen hat für den Schwachen? Dass er eine maßgeschneiderte Erlösung geschaffen hat für den Sünder? Es ist genau so gewesen. Drum musste er so schwach werden. Drum musste er diesen Weg gehen. Drum musste dieser furchtbar qualvolle Tod sein. Drum vergießen von Blut, dass es maßgeschneidert ist. Dass es nicht nur das mosaische Gesetz ausschellt, den Preis bezahlt, sondern dass es auch so ist, dass die Erlösung als Paket so ist, dass ich als Schwacher leben kann. Dass ich nicht zuerst, und das will die Religion, dass ich nicht zuerst ein Starker werden muss, um dann letztendlich die Erlösung zu genießen, sondern dass ich als absolut Schwacher, mühselig und beladen kommen kann und sofort die Erlösung wirkt. Und jetzt sagt Paulus was ganz einfach. Dieses Wissen, das heißt Ginosko. Das ist einfach das Wort für Verstehen, Begreifen, ist es da noch nicht klar. Er sagt einfach, Mensch, begreif's doch, ich sage es mal in der Gassensprache, begreif's doch, du bist mit Christus gekreuzigt. Das heißt, deine Sünde, deine Schwäche hat Jesus mit sich in den Tod genommen. Du bist für das Tod, das hat keine Macht mehr über dich. Jetzt sagt der Paulus, also ich sage mal, ein Mittel, das ist so einfach, dass es gegen jede Religion geht. Und ich habe meine Brüder, wirklich teilweise echte Brüder, Ich habe meine Brüder in der Pfingstbewegung eigentlich keinen Vorwurf gemacht, dass sie mich diesen falschen Wirkungen ausgesetzt haben. Es war auch interessant. Ich habe ihnen nur einen Vorwurf gemacht. Ich habe ihnen gesagt, Brüder, ihr habt mir Römer 6 nicht gezeigt. Hättet ihr mir Römer 6 nicht gezeigt, wäre es nie so weit gekommen. Dann wäre der falsche Geist nie zur Wirksamkeit gekommen, wegen Römer 6. Und Paulus sagt hier ganz einfach, halte dich dafür. Das heißt, in dem Moment, ihr müsst euch so vorstellen, bei der Wiedergeburt bekommt der Gläubige ein Paket der Erlösung. Das Paket ist in mir drin, das ist in meinem Geist, das ist da, das ist wie ein Auto, wo ein Motor da ist, Benzin ist drin, Zündkerzer, Elektronik, da ist sogar ein Schlüssel, ich kann rumdrehen. Aber das Auto tut nichts, bis man startet. Und genauso ist die Erlösung in mir drin, wie ein Auto in der Garage. Jetzt sagt der Paulus ganz einfach, du musst einfach wissen, du hast das Auto. Willst du fahren, sitz rein, dreh den Schlüssel rum und es geht los. Und genauso sagt er von der Erlösung. Er sagt, sie ist da, die Erlösung ist als Paket da. Und jetzt musst du nur dich dafür halten. Du musst nur das, was die Bibel über die Erlösung sagt, annehmen als wahr und handeln. Und derselbe Sekunde schellt die Erlösung ein, wie ein Gerät. Sie schellt sofort ein und sofort wird deine Schwäche praktisch gedämpft. Deine Schwäche kommt runter. Deine Schwäche wird zugedeckt. Die Schwäche des Fleisches. Du kannst alles ertragen in dem Moment. Du hast plötzlich Kraft zu überwinden. Du kannst Widerstand leisten. Ich habe schon 20 Mal erzählt, ich habe fast Hemmungen. Aber es sind immer neue Geschwister da. Ich erzähle es nochmals. Bitte es mir nachzusehen, als ich schon 20 Mal erzählt habe. Aber ich weiß kein Besseres. Wenn ihr Besseres weiß, sagt es mir, dann erzähle ich das. Ich war beim Friseur. Jeder weiß, dass mir langweilig ist. Jeder weiß, wenn ich nichts zum Lesen drin habe, gehe ich den Bach runter. Und das war wieder so. Da liegen Zeitungen. Ich wollte nichts Schmutziges angucken, ich wollte nichts Dreckiges angucken, ich wollte gar nichts, mir war es bloß langweilig. Habe ich sogar nur gebetet, gell? Man kann alles fromm verbrämen. Habe gesagt, Herr, du weißt, ich will nichts Schlechtes, jetzt will ich halt lesen, hilft, dass nichts passiert, schlage die Zeitung auf, ich glaube, Seite 6 war es, zack, das erste Mal beschmutzt. Ich habe, glaube ich, nochmal 2 Anläufe braucht, auf jeden Fall noch ungefähr 5 Minuten, habe ich die Zeitung wutentbrannt wieder zurückgeworfen und war böse mit mir, was ich für ein Trottel bin. Entschuldigung, der Ausdruck. Und der Friseur war dann auch nicht angenehm, keine Spannung beim Haarschneiden, weil ich habe die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen gehabt. Bin ich heim. Dann hat der Herr begonnen in der stillen Zeit zu mir zu reden über Römer 6 und 11. 4 Wochen später. Unfassbar. Gleiche Situation. Ich vergesse normalerweise nie ein Neues Testament. Ich vergesse es nicht. Ich vergesse nie was zum Lesen. Ich habe es wieder vergessen. Ich habe nicht begriffen, dass heute der Schultag Gottes ist. Ich sitze da rein. Genau gleich. Es war spiegelbildlich. In meinem Hirn hat sich gleich abgespielt. Jetzt bätscht, macht, dass nichts passiert, da liegen die Zeitungen. In dem Moment hat der Heilige Geist ganz leise, hat in meinem Geist in Erinnerung gebracht, Römer 6. Und ich sage, jetzt probiere ich es aus. Dann habe ich die Augen zugemacht, beim Friseur, habe nur einen Satz betet. Ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin und halte mich jetzt dafür. Das ist einfach ein kindlichem Glauben angenommen. Wisst ihr, was passiert ist? Ist verrückt. Ich habe es wirklich ernst gemacht, in der Verzweiflung. Wisst ihr, was passiert ist? Eigentlich gar nichts. Also in dem Moment, wie ich da Auge aufgemacht habe, war die Lust zu lesen weg. Die war weg. Spurlos eliminiert, verschwunden. Ich bin jubelnd heimgegangen, mit geballter Faust, da gesagt, jetzt habe ich Römer 6 erlebt. Jetzt begreife ich Römer 6. Ich muss nur mit ganzem Herzen zum Schluss Ja dazu sagen, was Gott sagt, dass ich nämlich tot für das Zeugs bin. Und es hat keine Macht mehr über mich. Und das war's. Dieser Siegeswille, der war da, aber ich hatte keine Waffe, um den Sieg zu vollführen. Plötzlich war mir klar, der Sieg ist schon vollbracht am Kreuz von Golgatha. Du hast es in dir. Wenn du jetzt Ja dazu sagst und das annimmst, bricht's. Das ist Römer 6. Und dann bricht die Schwäche. Dann wirst du gegen die Sünde Sieg haben. Dann wirst du mit deiner Krankheit zu Rande kommen. Dann wirst du das Gewissen in den Griff kriegen. Wisst ihr, ich habe schon in meiner Verzweiflung, ich habe schon zum Gewissen, das sage ich lieber, ich habe zu meiner Seele schon gesagt, halt's Maul. Er hat gesagt, ich will es nicht mehr hören, das seelische Getue. Ich will die Religion nicht mehr hören, das Aufgekoche. Aus folgendem Grund, ich bin mit Christus gekreuzigt. Aus. Und in dem Moment, wie ich das annehme, war ich frei. Jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Ich möchte nicht aufhören, ohne das ganz klar zu sagen, wie geht es? Warum funktioniert es bei mir manchmal nicht oder bei euch? 1. Korinther 4,20. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. 1. Korinther 1,25 sagt Paulus, das Schwache Gottes ist stärker als das Starke dieser Welt. Er sagt, ich war bei euch in der Verkündigung. Korinth, das ist Apostelgeschichte 18. Er sagt da, ich war in Beweisung des Geistes in der Kraft, in aller Schwachheit. Und da sieht man etwas. Diese Grundschwäche, die der Mensch hat, er war körperlich schwach, hindert nicht die Vollmacht, hindert nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Sobald er in Christus ist, kann er mit absoluter Vollmacht letztendlich seinen Dienst vollführen. Und das konnte er. Und er drum sagt drauf, ich rühme mich meiner Schwachheit. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Die Bibel sagt, in den Glaubenshelden, sie kommen von Schwachheit zu Kraft und das ist das Ziel. Es ist nicht das Ziel, dass wir in der Schwäche stecken bleiben, sondern es ist das Ziel Gottes, durch die Erlösung zu der Kraft zu kommen. Aber jetzt müssen wir etwas bedenken. Zum Beispiel beim Gebet sagt die Bibel Römer 8, 26, der Heilige Geist kommt unserer Schwachheit zu Hilfe. Wenn du der Willensentscheid fälschst, zu sagen, ich will jetzt beten, wenn du dich noch so elend fühlst. Alexander Seibel hat einmal gesagt, öffentlich, dass er manchmal so schwach ist, geistlich so durchdreht, dass er sich in die Gegenwart Gottes schleifen muss. Das ist ein interessanter Gedanke. Sobald du akzeptierst, zum Beispiel kindlichem Glauben zustimmst, dass der Heilige Geist dich vertreten wird und beginnst zu beten, wirst du etwas erleben, du wirst beten können. Ich bin tief überzeugt, sobald du den biblischen Befund akzeptierst. Die Bibel sagt, wir haben einen Hohepriester, Hebräer 4,15, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der volles Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber jetzt kommen wir zu dem, was mir auf dem Herzen liegt. Warum tut es nicht? Ich kann es jetzt theoretisch wissen und es passiert trotzdem nichts. Ich probiere das nächste Mal und es passiert trotzdem nichts. Paulus hat es ganz klar geschrieben. 2. Korinther 12, Vers 9. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Da steht im Griechischen, über mir zelte. Skene, das Zelt ist die Stiftshütte. Und was er hier mit Kraft Gottes meint, ist die Shechina, die Wolke- und Feuersäule, die auf der Stiftshütte war. Jetzt sagt Paulus allen Ernstes, dass Gott zu ihm gesagt hätte, dass die Gnade Gottes, so wie sie Johannes 1,16 steht, wir haben alle aus seiner Fülle genommen, Gnade um Gnade, dass dieses Paket der Gnade, das ich ja bekommen habe bei der Erlösung, dass das reicht für mich. Und er sagt jetzt praktisch, lass dir an meiner Gnade genügen. Das heißt, dieses Gnadepaket, von dem ich jeden Tag holen kann, so viel ich will. Ich kann von Römer 6 und 11 holen, so viel ich will. Ich kann 1. Johannes 1, 7 bis 9, Reinigung durch Jesu Blut, holen, so viel ich will. Ich kann jeden Tag in kindlichem Glauben das alles annehmen. Er sagt jetzt praktisch, diese Gnade genügt vollständig, weil nämlich diese Kraftwirkung Gottes, die mir Sieg gibt über diese Sünde, die mir Sieg gibt über die Anfechtung, die mir das Sieg gibt über die fleischliche Verlockung der Sünde, die mir das Sieg gibt über mein verdrehtes Gewissen, die mir das Sieg gibt über meine Schwachheit, Krankheit. Diese Schwachheiten und diese Dinge, die Gnade, die ich hier dafür brauche, ist da, um vollkommen zu überwinden. Jetzt sagt Paulus, ich rühme mich drum dieser Schwachheiten, aber, jetzt kommt eigentlich, habe ich nie erkannt, habe immer drüber gelesen, jetzt kommt das Entscheidende, jetzt geht er so hin und sagt, eiskalt, aus dem Grund ist es mir recht, wenn ich schwach bin. Ich habe Wohlgefallen an meine Schwachheiten. Ich habe Wohlgefallen, wenn ich merke, dass ich wackel. Ich habe Wohlgefallen an meine Ängste. Ich habe Wohlgefallen an meine Nöte. Ich habe Wohlgefallen. Warum? Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Weil nur dann die Kraft Gottes über ihm wohnt. Nur dann wird die Erlösung ausgelöst. Und viele Gläubige erleben das aus einem ganz einfachen Grund nicht, weil sie zu fromm sind. Weil sie zu heuchlerisch sind, weil sie zu stark sind, weil sie zu eingebildet sind, weil sie es einfach gar nicht nötig haben, dass der Erlöser kommt, weil sie nicht hinstehen können und sagen, wie der Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Das wollen sie nicht. Und wenn sie das nicht wollen, passiert es nicht. Sie brauchen den Heiland gar nicht. In Wirklichkeit sind sie Jünger Mose und des mosaischen Gesetzes. Sie haben einmal die Erlösung, wie am Jom Kippur, am großen Versöhnungstag, für sich in Anspruch genommen und jetzt sind sie die Halter der Gebote. Das ist Religion, das ist Katholizismus, wie er lebt und lebt. Aber hier sagt der Paulus, nee, sondern wenn ich schwach bin, wenn ich anfällig bin, wenn ich zugebe, dass es so ist, dann wirkt die Kraft. Wenn ich nicht mehr sage, ich reiß mich zusammen, sondern wenn ich sage, Herr, ich kann reißen, wie ich will, es geht nicht. Sondern sage, Herr, Römer 6, ich bin mit dir gekreuzigt, ich halte mich dafür. Dass mit kindlichem Glauben, und die Bibel sagt, der Heilige Geist, steht in 2. Korinther 4, ist der Geist des Glaubens. Das heißt, jeder Gläubige, der wiedergeboren ist und der Heilige Geist hat, kann glaubensmäßig diese Dinge annehmen. Er sagt praktisch, sobald du die annimmst, wirkt es. Nur jetzt musst du schwach genug sein, dass du überhaupt die Hilfe dort suchst. Solange ich hingehe als Gläubiger und sage, jetzt reiße ich mich zusammen, gehe ich unter. Das ist Fleisch. Das ist genau das, was Römer 7 sagt. Je mehr ich das mache, je mehr gebiert die Lust. Die Bibel sagt, das Gebot bewirkt, dass die Lust aufflammt. Je mehr ich mich da wehre dagegen, je mehr kommt die Lust, je mehr habe ich Reiz von der Sache. Wenn ich aber sage, Herr, ich bin ein elendes Geschöpf, ich bin der Letzte, ich bin der Allerletzte. Ich habe schon manchmal gemacht, ich habe den strengsten Bruder, wo ich kenne, angerufen. Ich hätte es gar nicht müssen, ich habe gewusst, der Herr meine Sünde vergeben, ich habe es gewusst. Ich habe es gemacht, um mich zu demütigen und habe es dem gesagt. Das gehört wie ein Geräuschbrett. Aber es war interessant, noch ein zweiter Räuschbrotter hat gesagt, ist mir auch schon passiert heute, jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich hätte am liebsten gesagt, dir, du bist doch so heilig, mir, okay, aber dir. Und plötzlich habe ich gemerkt, da ist genau der gleich schwache Mensch wie ich. Der hat genau die gleiche Macke und seit der vertragen wir uns unwahrscheinlich gut. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Seit wir ehrlich voreinander sind, seit wir die fromme Religion geopfert haben und beide wissen, alles, was wir zu bringen haben, ist er, sei Opfer, sei Erlösung, sei Vollkommenheit. Ich möchte zum Schluss noch ein paar Stellen einfach ganz kurz anreißen. Kolosser 1, 11. Mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht oder Stabilität seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem er dem Vater Dank sagt. Das heißt, hier geht die Bibel davon aus, dass es einen Zustand gibt, wo man innerlich vor Kraft, vor geistlicher Kraft fast überläuft, wo man innerlich fast vor Kraft nicht mehr kann. Und das ist der Zustand der Schwäche. Ist richtig klar? Dass diese Kraft Gottes so brutal in mir wirkt und so brutal über mir zeltet, geht nur, wenn ich schwach bin in der gleichen Minute. In der Sekunde, wie ich sage, ich schaue. Sondern erst, wenn ich komme in aller Schwachheit, beginnt die Kraft zu wirken. Epheser 3, Vers 16. Denn, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gäbe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge und die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus erkennt, die doch alles Wissen oder Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das heißt, er sagt wieder das Gleiche. Es muss inwendig geschehen und wir haben gesehen, die Kraft zeltet nur über mir, wenn ich schwach bin. Ich muss schwach sein und es zugeben und es annehmen und mich nicht mit menschlichen Mitteln wehren, sondern mit geistlichem, dass die Erlösung zur vollen Wirkung kommt. Das Problem, die komme ich zur Wirkung, weil ich immer dazwischen pfusch, menschlich. Und wie ich das einmal kann, dann ist überhaupt keine Frage, dann bin ich natürlich auch in der Lage, den Schwachen anzunehmen, wenn es mir ja gleich geht. Der Bruder konnte mich annehmen. Ich habe also mit gerechnet, dass ich zwei kriege. Also ich habe echt gerechnet, jetzt kriegst du zwei links, zwei rechts. Er sagt zu mir, mit dir kann ich nicht zusammenarbeiten. Dir passieren da Dinge, die mir nicht passieren. Und er sagt, mir ist das Gleiche passiert. Ich habe gesagt, ich kriege mich nicht. Versteht er? Jetzt plötzlich konnte der mich annehmen und ich konnte ihn auch annehmen. Und seine Heiligkeit gar nicht mehr so ganz heilig. Sondern immer, wenn ich ihn sehe, denke ich, ein ehrlicher Mann, der hat es mir gegenüber zugegeben. Es war nicht einfach. Und zwei ehrliche, die schwach sind, sagen, wir haben Sieg. Ich habe heute über die Sache absolute Sieg, er auch. Aber nur durch ihn, durch Jesus. Durch die Erlösung, durch das Kreuz, durch das Gekreuzigtsein mit Christus, durch das vollkommene Opfer. Wenn ich das kindlich in meiner Schwachheit angenommen habe, solange ich gekämpft habe, keine Chance. Und was auch interessant ist, wenn du mit den Frommen redest, sie sagen dir in der Regel immer das Gleiche. Sie sagen zu dir, im Endeffekt, du musst dich wehren. Aber ich kann mich manchmal nicht wehren. Ich habe keine Chance. Ich bin am Ende. Und dann setzt das Kreuz ein. Wenn wir nicht mehr können, dann setzt das Kreuz ein. Ihr kennt alle die Geschichte vom blinden Bettler Bartimäus. Der einzige Besitz, den so ein Bettler hatte, war seine Decke. Das war gleichzeitig sein Bett. Das war alles, was er hatte. In dem Moment, wie der Herr Jesus kommt und ihm ruft, macht er etwas. Er glaubt so fest, dass das funktioniert, dass er seinen Mantel nimmt und ihn wegwirft. Auf die Gefahr hin, dass ihn jemand stiehlt. Auf die Gefahr hin, dass er ohne Decke ist, dass er noch ärmer wird. Und kommt zum Erlöser. Und dann erlebt er die Befreiung, nämlich, dass ihm die Augen auftut. Das heißt, wir müssen bereit sein, ein Risiko einzugehen. Und zwar das Risiko, dass wir letztendlich hingehen und sagen, Heiland, ich werfe mich dir vollkommen zu Füßen in meiner Schwachheit und nehme es an und breche alle Hilfsbrücke, werfe ich weg, alle Eselsbrücke werfe ich weg, ich mache alles weg, nur du, ich will deine Erlösung. Und dann nämlich, dann ist man plötzlich auch in der Lage, den anderen zu verstehen. Dem bringe ich dann auch nichts, kein super Evangelium, sondern ich sage, guck mal her, ich bin auch schwach. Ich habe vielleicht andere Schwäche wie du. Du brauchst nur Jesus. Du musst nur glauben, dass Römer 6 passiert ist. Du musst nur glauben, dass Römer 6, 11 realisiert wird. Du musst es nur tun. Und dann passiert's. Aber du musst schwach sein. Du musst zugeben, wie der Paulus, dass du schwach bist. Du darfst nicht heucheln. Du darfst nicht ein Theater spielen. Sei ehrlich. Und dann kommt der Sieg. Ist nur eine Frage der Zeit. Was mir wichtig ist, bei der ganzen Sache, in dem Moment, wie das passiert,
passiert eigentlich das Gleiche wie bei der Rüstung Sauls. Ihr könnt euch erinnern, David musste kämpfen und Saul gab ihm seine Rüstung. Die war aber zu groß, ja, die passt. Die war fleischlich, menschlich. Als er dann die 5 Steine nimmt, 5 die Zahl der Gnade, hat bloß einen gebraucht. Das heißt, die Gnade ist immer 5-mal mehr da, als du sie überhaupt brauchst, kam der Sieg. Und ich denke, wir müssen bloß eins lernen. Ich wiederhole kurz. Der Erlöser kam in aller Schwachheit, um zu zeigen, dass Gott diesen Weg über den Weg der Schwäche angeht. Am allerschwächsten war er am Kreuz von Golgatha. Dort war er am Ende, weil die Sünde auf ihn gelastet ist. Und jetzt kommt er zu uns. Und wir sind anfällig im Fleisch, wir sind anfällig im Gewissen, wir sind anfällig im Körper. Wir haben nur Schwachstellen. Jetzt kommt er zu den ganz Schwachen und bringt praktisch diese vollkommene Erlösung, diese vollkommene Botschaft, indem wir ein vollkommenes Opfer haben, wo jede Form der Schwäche ausgeschaltet wird, sobald ich das annehme, was er, der schwach wurde, für mich getan hat. Ich muss nur zugeben, dass ich schwach bin und muss das annehmen, wie die Bibel schreibt und die Religion fahren lassen und ich werde beginnen, sofort in den Sieg hineinzugehen. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. In dem Moment zeltet die Schechina, die Wolke und Feuersäule, in dem Moment ist die ganze Kraftwirkung Gottes bei mir gegenwärtig und ich werde Kraft haben, ich werde Sieg haben, ich werde vorwärts gehen, als Schwacher. Mein Fleisch hat sich nicht verändert. Ich habe die gleiche Schwachstelle. Aber ich werde Sieg haben, weil ich mich zu Füßen Jesu werfe. Und jetzt kommt der Unterschied. In dem Moment brauche ich keine Religion. In dem Moment brauche ich keine Gurus. In dem Moment brauche ich keine Lehrsätze. Sondern in dem Moment brauche ich bloß eins. Ihn. Und dann beginnt ein Gläubiger, sich auf ihn auszurichten. Und dann ist er ein Nachfolger Jesu, ein Jünger Jesu. Und es dreht sich alles, sein ganzes Sein nur noch um dieses vollkommene Opfer. Und er weiß, mit diesem Opfer überlebe ich. Mit diesem Opfer habe ich Sieg. Ohne das Opfer bin ich die ärmste Kreatur. Weil bin ich auch viel mehr wert wie die, wo sowieso alle Religionen haben. Von daher gesehen, ist Weihnachten Entscheidung. Auch für die Gläubigen. Geist oder Fleisch? Fleisch ist Religion. Geist bedeutet Schwäche. Geist bedeutet Akzeptanz. Ich nehme mich, wie ich bin und schrei wie der Paulus, ich elender Mensch und nehme die Erlösung für mich persönlich an. Je nachdem, wie ich die Entscheidung fälle, behaupte ich, wird in der Endzeit das Ergebnis sein, wo ich nämlich lande. Es geht um Leben und Tod. Aber eins ist klar, ich muss als Schwacher zu dem großen Erlöser kommen, zu diesem hohen Priester, der Mitleid hat mit meinen Schwachheiten, der selber schwach war und der die perfekte Lösung hat. Wenn ich seine Erlösung annehme, seine Lösung, so wie er es sagt, in kindlichem Glauben, da brauche ich gar nichts wissen. Das Wort bedeutet im Griechischen nur, begreif's, nimm's an. Das ist ganz einfach. Da ist nichts Mystisches. Nichts voller Erkenntnis, kein Geheimnisvolles, gar nichts. Wir haben es letzte Woche in Nürtingen behandelt. Da ist nichts drin. Ist vollkommen normal. Dann beginnt's. Dann löst es aus. Wie das Auto in der Garage. Ist wie wenn du den Schlüssel rumdrehst. Du kannst sofort fahren. Du kannst sofort Sieg haben. Du kannst heute hier rausgehen und jede Sünde bricht. Du kannst heute rausgehen. Du kannst jede Krankheit ertragen. Du kannst heute rausgehen. Und du kannst letztendlich nicht nur das tun, sondern du kannst auch mit deinem elenden Gewissen zur Rande kommen. Aber, lass mich nur einen Satz sagen. Wir sind ja alle Glieder am Leib des Christus und im 1. Korinther 12 steht, dass Gott die schwachen Glieder besonders mit Ehre umgeben hat, dass kein Unterschied sei. Das heißt, die Schwachen sind von Leib Christi ganz wichtig. Und wenn ich kein Schwacher sein will, gebe ich letztendlich meine Rolle auf. Und wir müssen hier ganz nüchtern sehen. 2. Korinther 1 sagt der Paulus, dass wir bestimmte Dinge durchleben müssen, um andere trösten zu können. Das heißt, ich muss zuerst schon mal in aller Schwachheit diese Dinge durchleben, muss lernen zu überwinden, muss meine Schule durchleben, bis ich Sieg habe. Und dann bin ich plötzlich fähig, meinen Dienst im Reich Gottes zu tun. Oft sagen die Gläubiger, warum gibt es nicht mehr Berufungen in Taifinger? Warum passiert nicht mehr? Ist ganz einfach. Viele Berufungen werden nicht ausgelöst, weil 2. Korinther 1, Vers 3 nie passiert ist. Die Gläubiger haben sich nie schulen lassen vor Gott, dass sie wirklich bereit sind, den Dienst zu tun. Das heißt, sie müssen zuerst schwach werden und dadurch müssen lernen zu überwinden, müssen lernen zu siegen und dann benutzt sie Gott. In diesem Sinne, wir haben die Kraft des Allmächtigen. Aber Paulus sagt, wir haben diese Kraft Gottes in irdenen, schwachen, wackeligen, unansehnlichen Gefäßen.
Die Frage ist nur, Geist oder Fleisch? Was will ich? Will ich die Schwäche und den Sieg über das Evangelium oder will ich die menschliche Stärke und Religion? Es ist eine Frage auf Leben und Tod. Ich möchte beten, wenn wir uns erheben. Herr Jesus, möchte einfach danken für dieses große Opfer am Kreuz von Golgatha, dass der du in der Herrlichkeit des Vaters warst, in der Herrlichkeit, der du in derselben Gestalt wie der Vater warst, bereit warst, diese Herrlichkeit zu verlassen, um wirklich elend zu werden wie wir, in dieser ganzen Sünde, in diesem Sündepfuhl dieser Welt, dich ans Kreuz schlagen zu lassen und diese Schwäche auf dich zu nehmen, ohne zu sündigen. Dass du bereit warst, schwach zu werden, auf das wir Sieg haben. Dank dir, dass wir vom Sündenfall her Schwache sind, dass wir Elende sind, dass wir wirklich bedauernswerte Geschöpfe sind, aber trotzdem, ich danke dir für diese vollkommene Erlösung, dass wir in kindlichem Glaube deine Erlösung annehmen können und dass du willst, dass wir es tun, auf das deine Kraft über uns zählt, dass wir zum völligen Sieg gelangen können durch dich, wenn wir bereit sind, schwach zu sein und deine Erlösung wirklich anzunehmen, alle Religion zu opfern, alle eigene Vorstellungen, uns keine Gottesbilder zu machen, sondern den Weg der Erlösung zu gehen. Ich bitte einfach, erbarme dich. Wie der Paulus sagt, gib uns erleuchtete Augen des Herzens, dass wir es verstehen, dass wir diesen Weg gehen können bis zum völligen Sieg. Und dafür danke ich dir. Amen.